Ich lese den Bibeltext aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Und ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Zuversichtlich ist das Thema. Hört den Bibeltext mal unter diesem Schwerpunkt. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, wenn ihr könnt. Kapitel 1, Vers 3 bis 9. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt für eine kleine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durchs Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung.
Eigentlich wollten wir in diesem Jahr in Irland sein, meine Frau und ich. Das ging nicht. Und dann ist ein Teil unserer Familie nach Schweden gefahren. Dann kam die Nachricht, dass wenn man in Schweden ist, man anschließend noch 14 Tage Quarantäne braucht. Also fiel Schweden auch aus. Das fiel uns schwer. Dann haben wir noch abgewartet, bis Dänemark die Grenze wieder aufmachte, um da einzureisen. Aber wir haben uns nicht in der Nacht, in der das geöffnet wurde, schon angestellt. Wir haben das erst 2 Tage später gemacht. Und dann musste ich, so wie man das neudeutsch tut, mit Hilfe meines Handys nachweisen, dass ich eine Buchung hatte für 6 Übernachtungen auf einem Campingplatz in Norddänemark. Und dann konnten wir in Urlaub fahren. Eigentlich. Irgendwie haben wir alle damit zu tun, dass die Dinge, die wir uns vornehmen, in diesem Jahr nicht so funktionieren, wie man das eigentlich gedacht hatte. Ne? Aber man muss das ja gar nicht nur am Urlaub festmachen. Es gibt ja ganz, ganz viele Momente, in denen man das so erlebt. Und ich glaube, dass das, was wir gegenwärtig erleben in unserem Land oder vielfach ja auch persönlich, dass das etwas ist, was uns als Menschen, die mit Jesus zu tun haben, herausfordert. Dass es uns als christliche Gemeinden herausfordert. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem, was im Moment hier so passiert, und überlegen, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Ist ja egal, ob man bei Airbus arbeitet oder ob man nur bei Susi im Café mitarbeitet. Wenn ein Lockdown kommt, dann verdienen an beiden Stellen kein Geld mehr. Und wenn ich mitbekomme, wie viel Menschen nicht wissen, wie es für sie wirtschaftlich eigentlich weitergeht, dann nehme ich wahr, was die aktuelle Zeit mit uns macht. Eltern müssen lernen, in der 2,5-Zimmer-Wohnung mit ihren Kindern Homeoffice zu machen. Das ist schon eine Herausforderung. Ich kann mich auch noch in das Haus im Garten setzen und atme die Luft, die man da hat. Aber das können nicht alle. Die Einschränkungen, mit denen Menschen leben müssen, haben Auswirkungen. Ich hatte noch nie vorher gehört, dass Kinder sich darauf freuen, dass sie wieder zur Schule gehen dürfen. Hatte immer den Eindruck, Kinder freuen sich, wenn sie aus der Schule raus dürfen. Aber in diesem Jahr ist das ganz anders. Auswirkungen auf das Miteinander der Menschen, das ist spürbar in diesen Zeiten. Fachleute sprechen von den abnehmenden sozialen Beziehungen. Manche fragen sich, was passiert denn hinter den Türen, die geschlossen sind, weil man keine Besuche machen kann. Man ist besorgt um ältere und jüngere Menschen. Zukunftsängste sind spürbar. Und auch wir als Gemeinde mussten ja damit leben, dass wir keine Gottesdienste hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas in meinem Leben vorher schon mal miterlebt habe, dass Gottesdienste nicht möglich waren, zu Friedenszeiten. Den Krieg habe ich ja nicht erlebt, so alt bin ich ja nur doch noch nicht. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, was ist unsere Aufgabe persönlich als Christen? Was ist unsere Aufgabe als christliche Gemeinde? Wer WhatsApp benutzt und meinen Status kennt, der findet da immer noch einen entsprechenden Hinweis. Bin gerade in der GmbH interessiert, steht da. Diese vier Buchstaben GmbH stehen aber für Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Das ist eine Umschreibung, die ich von Werner Röhle übernommen habe. Und ich finde sie gut. Christliche Gemeinde, eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Und da sind wir bei diesem Thema, ne? Ich glaube, dass das, was nötig ist, was wir als Christen sein sollen in dieser Zeit, etwas mit diesem Wort zuversichtlich zu tun hat. Menschen fragen danach. Und ich bin dankbar gewesen für diesen Hinweis von Brigitte. Jetzt ja, aber ich bin das ja nicht immer. Ne? Im Moment gerade. Merke das, wie das auch bei mir auf und ab geht. Aber ich glaube, das beschreibt, um was es grundsätzlich geht. Und ich möchte uns Mut machen an dieser Stelle. Ich empfinde, dass dieser Bibeltext, 1. Petrus 1, Vers 3, etwas davon beschreibt. Wir haben begründete Hoffnung. Das ist der Bibelvers, der jedes Jahr eigentlich in dem Sonntag nach Ostern als Wochenspruch steht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Zitat Luthertext. Wir haben begründete Hoffnung, zuversichtlich zu sein. Wir wissen, dass Geschwierigkeiten zu unserem Leben gehören. Aber wir haben begründete Hoffnung, zuversichtlich zu sein. Und es gibt eine Konsequenz, die sich aus diesem Sachverhalt ergibt, und die ist, sich auszurichten auf den, der gesagt hat, ich war und ich bin und ich werde sein. Auf den, der gekommen ist in diese Welt, der sein Leben für uns gegeben hat und den Gott von den Toten auferweckt hat und der lebt, Jesus Christus. Ich möchte gerne mit uns einen kleinen Weg machen zu diesem Sachzusammenhang, indem ich euch einlade, einmal zu überlegen, wie ging das eigentlich den ersten Christen? Denen, die um die Zeitenwende gelebt haben. Ist doch interessant, was uns in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird über das Leben der ersten Christen in Jerusalem. Ich lese uns mal, was dort steht. Ich benutze meine Bibelausgabe Hoffnung für alle und ist nicht die jüngste Ausgabe, aber sie hat immer noch Hoffnung. Täglich kamen sie zusammen und sie feierten in den Häusern das Abendmahl mit großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und die Gemeinde wurde jeden Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete. Wie gut, dass ich mein Mikrofon bei mir habe, dann kann ich den Zettel wieder aufheben, ohne dass ihr mit einmal nichts mehr hört. Diese Menschen in Jerusalem haben eine Lebenswende erfahren. Sie haben erlebt, dass ihr Leben auf eine neue Basis gestellt wurde und sie eine neue Perspektive gewonnen haben. Wodurch? Weil sie Jesus Christus erlebt haben. Und weil sie durch Jesus Christus Gott neu erlebt haben, nämlich als ihren Vater im Himmel. Das bestimmte ihr Denken, ihr Leben, das bestimmte ihr Unterwegssein. Und das wurde spürbar in ihrem Miteinander, das wurde spürbar auch in den Außenbeziehungen, die sie hatten. Warum waren diese Leute anerkannt in der Stadt, in der sie lebten? Weil sie so lebten, wie sie lebten. Weil sie das transportierten, was sie innerlich geschenkt bekommen hatten. Hoffnung, Zuversicht durch Jesus Christus. Der Apostel Paulus hat Jahre später an die Christen in Rom, die er persönlich nur zum Teil kannte, weil er in der Gemeinde war, er noch nie vorher gewesen, denen hat er dazu etwas geschrieben, wie unser Leben aussehen soll. Und ich will uns auch das lesen. Es steht im Römerbrief Kapitel 12, im Vers 12. Und da heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung. Seid geduldig in den Schwierigkeiten oder wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Seid fröhlich in der Hoffnung, die ihr habt. Wer Jesus Christus kennt, der hat erlebt, dass Gott Hoffnung in das Leben hineinstellt. Seid geduldig, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ich habe davon schon gesprochen. Und haltet fest am Gebet, in diesem persönlichen Gespräch mit Gott, in diesem Unterwegssein mit ihm, das immer wieder seine Nähe sucht. Jesus hat uns das vorgelebt. Darin sollen wir stehen. Erste Christenheit. Und dann habe ich gedacht, naja, es ist ja so, es kommen einem nicht alle Ideen, während man am Schreibtisch sitzt. Manche Ideen kommen auch unter der Dusche. Kennt ihr, ne? Als ich über diesen Sachzusammenhang nachdachte, fiel mir plötzlich eine Geschichte aus dem Alten Testament ein und ich dachte, die muss man auch in diesem Zusammenhang mal hören, weil das, was die Bibel hier beschreibt, gar nicht nur an der Zeit erst nach Ostern festzumachen ist, sondern mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. In 2. Könige 5 wird uns erzählt von einem jungen Mädchen, das im Zuge eines militärischen Überfalls auf Israel verschleppt wurde und im Haus eines syrischen Offiziers landete, als Sklavin. Dort lebte sie. Dieser Offizier, der von seinem Chef ziemlich geachtet wurde, weil er erfolgreich war, war krank. Und eines Tages, so berichtet uns die Bibel, hat dieses Mädchen dazu etwas gesagt. Ich lese uns, wie das dort heißt. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einer ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Und sie war Sklavin von Naemans Hausfrau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Rahmen? Eine Sklavin, die aus ihrer Heimat verschleppt wurde, in einer fremden Umgebung leben musste? Bedingungen kennen wir gar nicht. Macht sich mit einmal Gedanken darüber, dass der, bei dem sie leben muss, krank ist. Warum macht so jemand das? Wisst ihr, ich glaube, dass dieses Mädchen über die Rahmenbedingungen ihrer Existenz hinaus den Blick auf den Gott Israels nicht verloren hatte und dass sie deshalb in einer ganz anderen, nicht feindlichen Haltung zu denen lebte, bei denen sie leben musste. Und darum kam es dazu, dass sie sagt: Ach, könnte mein Herr doch mal bei dem Propheten in Samaria sein. Der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Auswirkung eines zuversichtlichen Lebens hat mich berührt. Ich glaube, dass wir herausgefordert sind, als christliche Gemeinde in unserer Umgebung Hoffnungsträger zu sein. Menschen, durch die andere den guten Gott, mit dem wir unterwegs sind, in den Blick bekommen können. Ich muss hineinblenden in heutige Zeiten, Gemeindearbeit hier in unserer Umgebung. Die FEG Lüneburg hat überlegt gehabt, als die Corona-Krise begann, wie können wir Beziehungen zu den Menschen aufnehmen, was können wir tun? Und in ganz kurzer Zeit haben sie eine Aktion gestartet und haben veranlasst, dass ganz viele Alltagsmasken genäht wurden. Und die haben sie mit einem schönen Gruß der Freien Evangelischen Gemeinde überall verteilt. Eine Aktion, die Hoffnung verbreitet hat, die für ein gutes Klima gesorgt hat in der Umgebung. Ich glaube, man könnte manche solche Aktionen fortsetzen, im Blick auf Kontakt erhalten zu Menschen und. Da geht es an persönliche Bereiche, da gibt es Dinge, die eine ganze Gemeinde tun kann. Aber ich glaube, das ist das, was Menschen von uns erwarten und auch berechtigt erwarten, wenn wir sagen, wir glauben an den lebendigen Gott. Dass man etwas spürt von unserer Zuversicht. Hoffnung ist, so habe ich mir notiert, Hoffnung ist nicht, jetzt fehlt das richtige Blatt. Hoffnung ist nicht die Erwartung, dass schon alles wieder gut werden wird, sondern ist ein tiefes Wissen darum, dass unser Vater im Himmel die Dinge, auch uns selbst, fürsorglich in seinen Händen hält. Manche von euch wissen, dass wir in unserer Familie, in unserer größeren Familie, auch mit einer Corona-Erkrankung konfrontiert waren, sind. Mein zweitjüngster Bruder Winfried ist Ende März zu einer Reha nach Süddeutschland aufgebrochen. Er war voller Zuversicht und Erwartung auf diese Zeit. Er freute sich darauf und er hoffte sich Chancen für eine persönliche Neuorientierung. 10 Tage später lag er mit allen Anzeichen einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus und musste ins Koma gelegt werden, um angemessen behandelt und beatmet zu werden. Und im Auf und Ab der folgenden Wochen hing sein Leben am seidenen Faden. Noch im sedierten Zustand wurde er Mitte Mai per Hubschrauber von Süd nach Norddeutschland in eine spezielle Lungenklinik verlegt. Und man leitete dann den Aufwachprozess ein. Und am 24.05., mehr als 7 Wochen später, konnte er erstmalig nach dem Koma wieder kurzzeitig, selbstständig, ohne maschinelle Unterstützung atmen. Am 5. Juni konnte er auf eine Frühreha-Station im selben Krankenhaus verlegt werden. Und vor ein paar Tagen erhielten wir die Nachricht, dass die Zeit auf der Frühreha-Station für ihn bis zum 7. August verlängert wird. Aktuell bemühen sich Therapeuten und Pfleger darum, ihn für die Anschlussreha fit zu machen. Uns als Familie haben die Nachrichten betroffen gemacht. Es hätte sein können, dass wir von ihm Abschied nehmen müssen. Gott hat es anders gefügt. Unsere Sorge in der zurückliegenden Zeit galt aber nicht so sehr ihm, als vielmehr seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern, die noch ganz anders mit dem drohenden Abschied umgehen mussten. In allem Beten, Fragen und Sorgen gab es für uns ein tiefes Wissen, das uns geholfen hat. Wenn Winfried gehen muss, dann geht er nach Hause. Jetzt gucken wir, wie der Weg tatsächlich weitergeht. Gott weiß es. Ich erzähle euch hier davon, weil dieser persönliche Zuschnitt der Erfahrungen mit Corona uns natürlich genau mit dieser Frage konfrontiert hat, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Und ich weiß, was das für mich bedeutet hat, zu wissen, wenn Winfried gehen muss, geht er nach Hause. Es gab eine andere Art von Gelassenheit, als ich auch erlebt habe in dieser Zeit. Hoffnung ist nicht die Erwartung, dass alles gut ausgehen wird, was auch immer man mit dem Wort gut ausgehen meint, sondern das Rechnen damit, dass Gott uns, unser Leben und diese Welt in seinen Händen hält. Ich glaube, das ist die Herausforderung für uns persönlich, wie auch für uns als Gemeinde, zuversichtlich zu leben. Wir rechnen mit der gestaltenden und verändernden Hand Gottes in dieser Welt, auch im persönlichen Leben. Wir trauen darauf, dass Gott alles, was geschieht, gebraucht, um sich und seine Liebe zu uns Menschen zu offenbaren. Und wir trauen darauf, dass er uns an sein Ziel bringt, dass wir seine Zukunft erleben werden. Und deshalb leben wir als Gemeinde hoffnungsvoll und zuversichtlich. Im Zuge des Nachdenkens über diese thematischen Zusammenhänge bin ich auf ein Zitat gestoßen von Hans-Dieter Hüsch. Weiß euch nicht, ob euch dieser Name etwas sagt. Kabarettist. Ein Mann, der vieles gesagt hat, aber der auch einiges gesagt hat zu dem Thema Hoffnung. Er sagt, ich stehe unter Gottes Schutz. Ich weiß das seit einiger Zeit. Er nahm den Gram und das Bittere aus meinem Wesen und er machte mich fröhlich. Und ich will hingehen und alle anstecken mit Freude und Freundlichkeit, damit diese Erde Heimat wird für alle Welt durch seinen Frieden und unseren Glauben. Shalom. In Dorf und Stadt. Hans-Dieter Hüsch. Heute ist Sonntag. Morgen ist Alltag. Alltag ist Gottesdienst. Man könnte diese vier Buchstaben GmbH auch noch ein bisschen anders füllen, indem man sagt, geht mit berechtigter Hoffnung. Gott segne euch. Ich bete. Herr unser Gott, du kennst uns ja ziemlich genau. Du hast uns geschaffen und du liebst uns. Und wir dürfen mit dir unterwegs sein. Wir dürfen wissen, du hältst diese Welt in deiner Hand. Und darum, lass uns da, wo wir unterwegs sind, da, wo wir stehen, deine Leute sein. Lass uns Menschen sein, durch die andere Hoffnung bekommen, Zuversicht gewinnen, zum Vertrauen auf dich animiert werden. Lass uns Leute sein, die, ja, Hinweis sind auf dich. Danke für das, was du an Hoffnung in unser Leben hineinstellst. Wir wollen lernen, mit dir zu leben und dir zu vertrauen. Du bist unser Gott. Danke. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns miteinander auf den Segen hören. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und er hat durch Jesus Christus Hoffnung in unser Leben hineingestellt. Mit dieser Hoffnung seid unterwegs. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen können, er bewahre euch, bewahre eure Herzen in Jesus Christus. Amen. Wir singen miteinander.